Über 10 Jahre gab es für die AfD nur eine Richtung nach oben. Und jetzt will die Partei regieren, zumindest in 3 Bundesländern. Aber schafft sie das mit einer relativ starken Konkurrenz, die ihr im Bundestag auch noch genau gegenüber sitzt? Und mit wem in den Ländern und an der Spitze? Denn in ein paar Stunden beginnt der AfD-Parteitag, zu dem sich übrigens auch 100.000 Gegendemonstranten aufmachen wollen. Dieses und viele andere Themen möchte ich heute besprechen im ersten Doppelinterview mit den beiden Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Schön, dass auf eins, dass ich hier bei Ihnen im Bundestag sein kann. Ich freue mich auf ein hoffentlich und sicher spannendes Gespräch. Frau Weidel, der Bundesparteitag steht bevor. Wovor haben Sie mehr Angst? Vor den Delegierten oder vor den Gegendemonstranten?
Ich habe grundsätzlich vor niemandem Angst. Ich freue mich sogar auf unsere Delegierten. Der Parteitag oder die Parteitage bei uns sind auch immer eine Möglichkeit, Leute wiederzusehen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und ich freue mich immer auf die Parteitage. Aber dieser ganze Zirkus dort mit den Gegendemonstrationen zeigt uns natürlich auch, wie es um unsere Demokratie in Deutschland bestellt ist und um das Recht, sich zu versammeln als Partei. Aber auch das ist Ausfluss aus der desolaten Öffentlichkeitsarbeit der Medien und auch des Verfassungsschutzes, der ja die AfD als Konkurrenzpartei diffamiert, wo es nur geht.
Zunächst mal stand Ihr Parteitag ja auf der Kippe. Die Stadt wollte Sie zu einer Unterschrift nötigen. Sie sollten ja quasi garantieren, was Ihren Delegierten und Gästen auf dem Parteitag sagen. Ein Gericht hat es dann gekippt. Sind Sie eigentlich wirklich vor diesem Urteil davon ausgegangen, dass dieser Parteitag stattfindet?
Wir wussten, dass wir gewinnen würden. Entschuldigung, jetzt muss ich lachen.
Ich muss auch lachen.
Sie müssen das gar nicht schneiden. Ich muss mich tatsächlich korrigieren. Also die Mehrheit im Bundesvorstand ist davon ausgegangen, vor allen Dingen mein lieber Co-Sprecher, dass wir das gewinnen würden. Wir haben sogar gewettet. Ich habe die Wette verloren. Also unsere Juristen wussten das wohl und auch Tino Chrupalla. Ich war mir tatsächlich nicht so sicher, weil ich auch keine Juristin bin. Aber jetzt Spaß beiseite. Ja, im Osten wäre es auch nett gewesen, ne, den Parteitag abzuhalten.
Ist überall nett in Deutschland.
Genau. Ja. Aber nochmal da, wo Sie es erwähnen. Also ich finde erwähnenswert, dass ein CDU-Oberbürgermeister probiert hat, uns dort rauszukegeln. Und das zeigt einmal mehr, welche Rolle auch die CDU in diesem ganzen Spiel spielt, uns an der Ausübung demokratischer Rechte proaktiv zu hindern. Und jetzt warten dann noch die Linken und die Grünen und die SPD auf unseren Parteitag zu behindern. Die Antifa hat sich angemeldet und so weiter und so fort. Ein Heidentheater, und mir tut es wirklich leid für unser Land, vor allen Dingen für die Sicherheitsbehörden, für die Polizisten, für das Bundeskriminalamt, für die Ehrenamtlichen, für die Sicherheitsdienste, die dort gefährdet werden und sich völlig, sage ich jetzt mal, sinnlos das Wochenende um die Ohren schlagen müssen wegen dieser linken Chaoten. Es tut mir wirklich leid. Es dürfte nicht so sein.
Tino Chrupalla, jetzt hat die AfD eine Doppelspitze. Das muss aber nicht zwangsläufig so bleiben. Wird es nach dem Parteitag eine Doppelspitze geben? Und sagen Sie, es muss auch eine geben?
Na gut, wir hatten als Partei immer schon eine Doppelspitze, zum Anfang sogar eine Dreierspitze an die frühzeitige AfD, wenn man sich daran erinnert. Ich denke, dieses Modell der Doppelspitze, zumindest die letzten 2 Jahre mit Frau Weidel, hat sich bewährt. Wir haben eine Kontinuität reingebracht in die Partei, auch eine Professionalisierung. Wir haben Wahlergebnisse erzielt, von denen man vor 5, 6 Jahren nicht geträumt hätte. Wir sind bei der Europawahl 2. stärkste Kraft in Deutschland geworden. Auch das vor der Kanzlerpartei, vor allen anderen Regierungsparteien. Wir sind stärkste Kraft im Osten und mittlerweile auch 2. stärkste Kraft in vielen Bundesländern im Westen. Also ich denke, es ist ein Erfolgsmodell, was wir beide jetzt vertreten. Und ich gehe fest davon aus, dass das auch die Delegierten so wahrnehmen. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn sie uns natürlich auch das Votum zur Doppelspitze geben würden.
Es gibt durchaus auch andere Stimmen in Ihrer Partei, die sagen, es könnte auch ein Vorsitzender sein. Es könnte vielleicht einen Generalsekretär geben. Die Debatte gibt es schon länger. Ich meine, dass in Riesa auf dem Parteitag sogar gesagt wurde, 2024 wäre ein gutes Jahr, das zu entscheiden. Glauben Sie, wäre ein solches Amt sinnvoll?
Nun gut, ich habe jetzt mal auch in dieser ganzen Debatte, die wir jetzt entfacht haben, Generalsekretär, das natürlich von den Medien auch damit genutzt wurde, um eine gewisse Brisanz in diesen Parteitag zu bringen, was ich gut finde, was ich auch ein Stück weit spannend finde. Damit bringt man ja auch die Aufmerksamkeit auf den Parteitag. Ich habe aber schon vor 2 Jahren selbst diese Debatte oder auch diese Möglichkeit des Generalsekretärs mal erwähnt. Durchaus, und es gibt ja Landesverbände, die den Generalsekretär haben, ist es ratsam oder ist es vielleicht auch in Zukunft vielleicht mal diskussionswürdig, einen einzusetzen? Das muss natürlich auch mit unserer Satzung abgeglichen werden. Auch die Aufgaben müssen berücksichtigt werden. Aber natürlich muss man auch die Landesverbände mit berücksichtigen. Wir haben eine doch noch stark verankerte Basisdemokratie, die in der Partei hochgehalten wird und geachtet wird. Also hier muss man auch schauen, welche Durchgriffsrechte hätte ein Generalsekretär. Was sind die Mitspracherechte der Landeschefs? Und wir haben in den letzten beiden Jahren zusammen auch dahingehend gewirkt, dass wir regelmäßige Treffen mit Landesvorsitzenden haben, um diesen Austausch mit dem Bundesvorstand auch gewährleisten zu können. Und auch das hat dazu beigetragen, dass die Partei professionalisierter geworden ist. Jetzt kann man durchaus das in die Satzung aufnehmen. Diese Diskussion können wir gerne führen. Wann der Zeitpunkt dafür reif ist, gekommen ist, das sollen die Delegierten entscheiden.
Werden Sie sich dafür aussprechen?
Also ich denke, es ist ja auch der Antrag so geartet, dass es dieses Jahr noch nicht so weit ist. Ich denke, es ist auch wichtig, gerade im Hinblick auf die ostdeutschen Landtagswahlen. Wir haben 3 Wahlen, Thüringen, Sachsen und auch in Brandenburg. Wir sind beide die Gesichter der Partei. Ich repräsentiere ein Stück weit mit den Osten, Frau Weidel als promovierte Volkswirtin den Westen, ich als Handwerksmeister. Ich denke, wir ergänzen uns super. Wir haben immer gesagt, wir machen das zusammen gerne. Ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit Frau Weidel aufgebaut, ein Vertrauensverhältnis, was es in der Politik eigentlich so kein zweites Mal in meinen letzten Jahren vergleichbar sich aufgebaut hat. Und das schätze ich sehr. Und ich würde gerne mit ihr genau diesen Weg weiter voranschreiten. Wir haben viele wichtige Aufgaben. Nächstes Jahr die Bundestagswahl, auch das wird eine spannende Aufgabe. Und da möchte ich gern mit ihr zusammen diese Erfolge auch für die Partei erringen.
Frau Weidel, jetzt können Sie sich die Zusammensetzung des Bundesvorstandes nicht aussuchen, aber vielleicht können Sie sich das ein bisschen wünschen. Sie haben ja in der Vergangenheit als AfD durchaus nicht die besten Erfahrungen mit der Stimmung in Bundesvorständen gehabt. Die Mehrzahl der früheren Vorsitzenden ist nicht mehr Mitglied dieser Partei. Und natürlich müssen irgendwie alle repräsentiert werden. Also nicht nur Ost und West, sondern auch die verstrebenden Strömungen innerhalb der Partei. Was glauben Sie, wie müsste die Zusammensetzung sein, damit sie fruchtbar ist, sicher auch mal kontrovers, aber nicht zu Spaltungstendenzen oder Zerreißkräften in der AfD führt?
Ich glaube, dass wir uns dort schon ein Stück weit als Partei herausentwickelt haben, dass wir, sage ich jetzt mal, in so einem Denken verhaftet sind. Also wenn wir jetzt den aus dem Lager setzen, dann aus dem anderen Lager. Das gibt es beispielsweise im Fraktionsvorstand hier im Bundestag überhaupt gar nicht mehr, eigentlich schon von Anfang an nicht. Denn was entscheidend ist, dass die Leute, die in einen Parteivorstand gewählt werden, das auch können, die Fähigkeiten mitbringen, also rein die fachliche Kompetenz, aber auch die soziale Kompetenz, in Gremien arbeiten zu können. Und da spielt es weniger eine Rolle, aus welchem Lager die Mitglieder kommen. Also ich möchte von diesem Modell komplett weg, weil es auch insgesamt langfristig nicht zuträglich ist. Die Leute müssen arbeiten können, sie müssen gut denken können und auch Arbeit wegräumen. Jetzt, wo Sie gerade die anderen Bundesvorstände erwähnt hatten, in der Tat, ich war lediglich im ersten Parteivorstand dieser Partei nicht vertreten. Ich bin seit 2015, also jetzt 9 Jahre im Parteivorstand. Und ich habe sie alle erleben dürfen, außer Bernd Lucke. Und da kann ich tatsächlich ein Buch drüber schreiben, ein langes Anekdotenbuch, was da alles passiert ist. Und da habe ich viel gesehen, wie Menschenführung nicht geht. Und daran sind, weil Sie es gerade angesprochen haben, auch die ehemaligen Bundesvorsitzenden gescheitert. Einerseits an fehlenden Kompetenzen in wichtigen Bereichen, aber dann vor allen Dingen auch an der Menschenführung. Und das muss man dann einfach als Ergebnis hinnehmen. Aber ich würde sehr gerne nochmal anknüpfen an die Einer- und Doppelspitzendiskussion. Auch ich möchte sehr gerne mit Tino Kopalla weitermachen in der Doppelspitze. Wir haben uns festgelegt. Wir arbeiten sehr, sehr gut, vertrauensvoll miteinander und das klappt hervorragend. Und ich möchte gerne mit Tino Kopalla die nächsten 2 Jahre weitermachen und das auch in der Fraktion so fortführen, weil die Arbeitsaufteilung sehr gut ist. Wir sind ein eingespieltes Team und wie es im Englischen so schön heißt, never change a running system. Und das würde ich gerne dann auch so beibehalten. Nichtsdestotrotz finde ich das gut, dass der Weg geöffnet wird für einen Generalsekretär, falls sich die Partei zu einem späteren Zeitpunkt einmal für eine Einerspitze entscheiden sollte. Und dafür ist dieser Antrag eben auch da und gedacht, dass diese Möglichkeit zum späteren Zeitpunkt ab 2025 auch einzuräumen. Ich glaube, das gehört auch zur Professionalität der Partei auch dazu, weil wir haben in der Satzung, ich glaube auch beim letzten Parteitag, beim vorletzten Parteitag, haben wir bereits die Möglichkeit geschaffen, eine Einerspitze zu wählen. Die ist schon da. Und da sollte dann eben auch die Möglichkeit bestehen, Generalsekretär bei der Möglichkeit zum späteren Zeitpunkt daneben zu stellen.
Wir haben ja beide Ihr großes Vertrauensverhältnis zueinander sehr stark betont. Ich weiß, am Ende werden es die Delegierten entscheiden, aber stehen Sie manchmal in diesem oder in einem anderen Büro und reden so vertraut, wer Kanzlerkandidat wird?
Ja, das besprechen wir schon. Aber auch das, Sie haben es eben schon gesagt, das entscheidet der Bundesparteitag. Der Bundesparteitag entscheidet auch über eine Einerspitze oder Doppelspitze. Der Bundesparteitag entscheidet nachher auch, ob wir als Duo auch in die Wahlen gehen oder ob ein Kanzlerkandidat gewählt wird. Wir setzen uns damit intern auseinander. Jetzt, ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil wir konzentrieren uns extrem auf die September, auf die Ostwahlen, die für uns sehr wichtig sind, wo wir beide sehr aktiv da auch im Wahlkampf vertreten sind. Herr Kopalla in Sachsen natürlich deutlich mehr als ich. Nochmal, aber das ist erstmal die nächste Hürde, die wir nehmen wollen. Und da machen wir uns auch nicht darüber so viel Gedanken, was jetzt im nächsten Jahr irgendwann mal auf dem Parteitag entschieden wird. Der entscheidende Parteitag wird im März 2025 dann stattfinden. Und davor werden wir uns natürlich unterhalten haben.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Herr Kopalla, ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die mal eigentlich ursprünglich der Spitzenpolitikerin einer anderen Partei im Bundestag gestellt wurde. Aber ich bin jetzt auf Ihre Antwort gespannt. Vielleicht decken sich die Positionen sogar. Was ist aus Ihrer Sicht die gefährlichste Partei im Bundestag?
Ja. Nun gut, das habe ich ja selbst sogar schon mal beantwortet. Also ich sehe vor allen Dingen politisch gesehen natürlich die Grünen für die gefährlichste Partei. Und vor allem sieht man ja auch dieses grüne Gift, wie es in andere Parteien ausstrahlt. Mittlerweile wird ja hier die Agenda der Grünen, man sieht es in dieser aktuellen Bundesregierung, in der Ampelregierung, das ist grüne Politik. Und man muss ja sogar eigentlich anerkennend sagen, wie diese Politik hier auch umgesetzt wird. Sie wird ja wirklich 1:1 diese Agenda, diese wirtschaftsfeindliche Politik, auch diese ideologische Politik wird ja von anderen Parteien teilweise übernommen, adaptiert, weil man meint, damit anschlussfähig zu sein. Auch die CDU hat sie an vielen Punkten mittlerweile übernommen. Und das ist eigentlich das Gefährliche daran. Und wir sind mittlerweile als AfD der einzige Gegenpol, als Opposition wahrnehmbar und mit Alleinstellungsmerkmalen. Und ich denke, das macht auch uns auch unterscheidbar beim Wähler. Das sieht man ja bei den letzten Wahlen, dass man im Prinzip, egal ob man FDP wählt, die Grünen wählt oder die SPD, man bekommt immer dieselbe Politik. Bei der CDU im Übrigen das Gleiche. Man verspricht ja jetzt schon Dinge, zum Beispiel das Heizungsgesetz als Beispiel, was man mal ursprünglich zurücknehmen wollte. Mittlerweile gibt es da auch von Friedrich Merz die Rolle rückwärts. Also daran erkennt man, dass man sich immer anpassen möchte an zukünftige Koalitionen Und deswegen ist die einzige Alternative wirklich die AfD.
Ich habe mir überlegt, wenn ich mir die Umfragen insbesondere im Osten ansehe, zum Beispiel in Thüringen, aber auch in Sachsen, ist für Sie aus sozusagen machtpolitischen Erwägungen, Sie wollen ja regieren in diesen drei Ländern, nicht das BSW die wesentlich gefährlichere Partei, weil es Ihnen zwar keine alten Wähler weggenommen hat, bei der Europawahl hat man es gesehen, aber möglicherweise neue Wähler oder neue potenzielle Wähler daran hindert, zu Ihnen zu stoßen.
Ja, das muss man differenziert sehen. Natürlich ist BSW eine Konkurrenz, das ist keine Frage. Jede andere Partei ist auch eine Konkurrenz. Aber danach zu schielen, jetzt sich der BSW in irgendeiner Weise anzupassen, jeder macht für sich erstmal Wahlkampf. Das ist erstmal wichtig. Jeder sollte seine Mehrheiten holen. Für uns ist der Hauptgegner, ich nehme mal jetzt als Sachsen das Bundesland heraus, ist der Hauptgegner ganz klar die CDU. Dort sind die Schnittmengen, die wir noch holen können, wo wir auch Zuwächse erwarten. Bei der SPD, die marginal mittlerweile nur noch in der SPD oder auch im Osten in Sachsen vorhanden ist, also einstellige Werte, da werden wir keine Schnittmengen mehr holen. Also wir müssen als allererstes unsere Wähler sichern. Das ist schon mal eine Riesenherausforderung, diese Umfragewerte und auch Ergebnisse zu halten. Wir reden ja immer, wir müssen wachsen, wir müssen schon steigern, 40%. Ich höre dann immer solche Zahlen. Ist schön, möchte ich auch. Aber am Ende müssen wir auch unser Wählerpotenzial bestätigen und verstetigen. Das ist schon schwer genug, das zu erreichen. Natürlich mit dem Wachstumspotenzial, aber da ist meiner Meinung nach die CDU der Hauptgegner. Und natürlich haben wir auch Unterscheidungen programmatischer Art, was die Freiheit angeht, was auch die Wirtschaftsposition angeht, zum BSW, ganz klar. Und da sollte auch der Wähler, und das weiß auch der Wähler, die Unterscheidung treffen können.
Wie wollen Sie sich...
Bitte. Ich würde gerne, wenn ich darf, dort nochmal einhaken in dieser Debatte um BSW. Also dem Wähler, vor allen Dingen in Sachsen und in Ostdeutschland, muss klar sein, in dem Moment, wo Sarah Wagenknecht eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hat, aber es sich offen hält, eine Koalition mit der CDU einzugehen oder sie gar zu dulden, hat sie nur eine Funktion und das muss dem Wähler völlig klar sein. Der BSW hat die Funktion, das regierungskritische Lager zu spalten. Punkt aus, basta. Mit dem BSW geht die Regierungspolitik genauso weiter wie bisher. Ein Politikwechsel ist nur mit der AfD zu machen. Und dementsprechend sollte der Wähler sich sehr genau überlegen, wenn ihm die Regierungspolitik nicht passt und er eine Veränderung will, absolut die AfD zu wählen und auf keinen Fall BSW. BSW ist aus meiner Sicht lediglich ein Steigbügelhalter für die regierenden Parteien.
Aber es ist nun mal da und es hat relativ gute Ergebnisse.
Darum sage ich das, genau.
Könnten Sie sich denn eine Zusammenarbeit mit dem BSW vorstellen?
Wir können uns eine Zusammenarbeit mit jeder Partei vorstellen, jetzt nicht gerade mit den Grünen, aber sofern Schnittmengen bestehen. Ich glaube, wir sind es in einer Demokratie den Wählern schuldig, dass wir kompromissfähig sind und zu guten Lösungen kommen. Denn wenn die Sprachbereitschaft, die Gesprächsbereitschaft, so ist es richtig, Gesprächsbereitschaft verloren geht, dann können wir keine Kompromisse mehr schließen. Dann geht der Weg in die Extreme rein und das Ganze geht in gesellschaftspolitisch in völlig falsche Richtung, wo sie eine so hohe Polarisierung haben mit einem einhergehenden Gewaltpotenzial, vor dem man sich fürchten muss. Und ich halte das auch für eine Demokratie für unangemessen, dass man sich so verhält, zum Beispiel Brandmauern einzieht gegen die AfD. Eine Brandmauer ist zutiefst undemokratisch und hat da überhaupt gar nichts zu suchen. Wichtig ist doch, dass der Wählerwille mehrheitlich repräsentiert wird. Und da müssen wir wieder hin und vor allen Dingen müssen wir die Gräben zuschütten und wieder aufeinander zugehen, um überhaupt zu guten Lösungen zu kommen.
Bevor wir gleich nochmal zur CDU kommen, trotzdem haben wir, wenn wir es mal sozusagen subjektiv aus der Sicht des Wählers betrachten, die Auswahl zwischen zwei Parteien, die von diesen Wählern als oppositionell wahrgenommen werden. Also ich unterstelle jedenfalls, dass die Wagenknecht-Wähler diese Partei nicht für sozusagen eine Marionette der Regierung halten. Heißt es für die AfD auch, dass sie stärker inhaltlich, ich sage erstmal zielgruppenorientierter arbeiten muss, dass sie also das breite Konzept einer Volkspartei etwas aufgeben muss zugunsten einer stärkeren Klientelorientierung?
Ja, ich denke, wir haben, ich meine, unsere Prämisse auch als Vertretung ist das Programm unserer Partei, ne? Und von dem rücken wir nicht ab. Und wenn, dann muss diese Entscheidung der Bundesparteitag mit den jeweiligen Anträgen beziehungsweise mit dem Parteiprogramm auch treffen. Das wird auch nächstes Jahr passieren, wenn wir unser Parteiprogramm für die Bundestagswahl beschließen im März, April, wenn das sein wird. Also das ist Aufgabe der Delegierten, wo man natürlich auch guckt und schaut, welche Kompromisse sind möglich, welche wollen wir oder welche Grundsätze der Partei, was Migrationspolitik angeht, Wirtschaftspolitik angeht, Friedenspolitik angeht, die wir haben, was ja auch unsere Alleinstellungsmerkmale sind, die werden wir nicht über Bord werfen und auch nicht aufgeben. Nur damit man sagt, wir sind jetzt regierungsfähig, dann machen wir uns wirklich zur FDP 2.0, wo das hinführen kann, sehen wir. Und so möchte ich, ehrlich gesagt, a, politisch nicht enden und zweitens ist das für mich auch keine glaubwürdige Politik. Wenn ich Grundsätze nur damit über Bord werfe, regieren zu wollen und sozusagen meine Ideale damit auch ein Stück weit verrate. Also das kann ich für mich nicht vorstellen. Ich denke, das ist auch in unserer Partei konsensfähig, dass das nicht gewollt ist, dass das auch die Repräsentanten so verinnerlicht haben. Natürlich gibt es auch bei uns unterschiedliche Strömungen und auch unterschiedliche Ausrichtungen und Meinungen. Das ist ja auch in einer prosperierenden Partei, auch der AfD, gewollt und auch gut so, dass es die gibt. Aber am Ende kommen wir immer auch intern zu einem Konsens. Das haben wir in den letzten Jahren gezeigt, auch im Bundestag. Und wenn man auch mal eine Abstimmung auch im Bundestag offen gestaltet, wo man keinen Fraktionszwang in Anführungszeichen fordert, dann ist es auch nicht schlimm, weil jeder hat natürlich Wahlkreise, jeder hat Wähler, die er repräsentiert und dort muss am Ende der Vertreter auch seine Politik verkaufen und vertreten können. Ich genauso und die mögen unterschiedlich auch territorialer Sicht sein, die mögen unterschiedlich im Osten sein, anders in Baden-Württemberg oder vielleicht in Nordrhein-Westfalen. Aber das ist, denke ich, auch nicht das Problem dessen, dass man sagt, man passt sich jetzt irgendwelchen Positionen der BSW an. Das haben wir eigentlich auch gar nicht nötig. Wer sind wir denn? Also wir sind, wie gesagt, nach der Europawahl zweitstärkste Kraft geworden. Wir sind als AfD schon so gewachsen, dass wir nicht schauen, welche Positionen die anderen Parteien uns eventuell wegnehmen könnten. Wir müssen im Prinzip die Interessen der Bürger, die Interessen Deutschlands vertreten. Das ist unsere Prämisse.
Ich glaube, das, was uns maßgeblich unterscheidet vom BSW, ist, dass die AfD eine Partei, die Partei, die neue Partei der Arbeitnehmer und der Leistungsträger in diesem Land ist. Also unser wirtschaftspolitisches Programm unterscheidet sich diametral, sofern BSW überhaupt ein Programm hat, aber diametral von dem wirtschaftspolitischen Profil eines BSW, das ja absolut linkslastig ist. Die erste Grundaussage, bevor man da überhaupt irgendwie ein Programm zusammengestellt hat oder irgendwelche Leitlinien, war ja gerade, dass man einfach den Einkommensteuersatz nochmal für Reiche, was ja dann auch irgendwie schon bei 60.000 anfangen soll, nach oben schrauben soll. Das ist doch eine völlig falsche Politik, ein völlig falscher Ansatz, der hier gefahren wird. Worum es doch gehen muss, ist, die Rahmenbedingungen so zu verändern, dass die Leistungsträger, also nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Unternehmen in diesem Land entlastet werden. Das fängt bei den Arbeitnehmern, bei den Steuern und Abgaben an, bei den Energiepreisen zu Hause, bei den Spritpreisen für den alltäglichen Arbeitsweg, bei sämtlichen Sachen, die Kaufkraft immer weiter abschmelzen lässt. Mietpreise, Kaufpreise, ist ja irre, was hier gemacht wird. Und bei den Unternehmen mit diesen massiv durch die Decke gehenden Energiepreisen, die aufgrund einer völlig verfehlten Energiepolitik hier durchgepeitscht werden. Deutschland ist unter den Industriestaaten der Sonderling, der absolute Geisterfahrer. Wir fahren hier gerade hier mit diesen ganzen Halodris in dieser Regierung, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Die wenigsten von denen wissen überhaupt, wie ein Lohnzettel eines normalen Arbeitnehmers aussieht. Brutto, netto, da fehlt aber recht viel. So, und diese Leute wissen doch überhaupt gar nicht, wie eine Wertschöpfung zustande kommt. Die kennen keine Kostenrechnung in einem Unternehmen. Die Unternehmen leiden unter den hohen Energiepreisen, sie leiden aber auch unter der hohen Steuerlast, sie leiden unter der Bürokratie. Der Mittelstand kann das überhaupt gar nicht mehr abdecken. Und da wird doch tatsächlich in so einer Krisensituation, wo die meisten Unternehmen entweder pleite gehen oder ins Ausland, ich meine, es sind Millionen von Arbeitsplätzen, die hier auf dem Spiel stehen, fällt ihnen nichts Besseres ein, auch BSW im Übrigen, die Erbschaftssteuer zu diskutieren. Ja, wenn man sowas nur andiskutiert, dann weiß man sofort, dass die Leute keine Ahnung haben, wie man ein Betriebsvermögen steuerlich bemisst. Wissen Sie, was passiert, wenn hier eine Erbschaftssteuer reingezogen wird? Dann gehen die ganzen Familienunternehmen von einer nach dem anderen pleite. Tausenden von Familienunternehmen im Mittelstand gehen pleite. Und damit ist dann, ich fange schon an, mich ein bisschen aufzuregen. Tut mir leid, also als das ist auch so ein bisschen so mein Brit. Aber da merken Sie sofort, wie doof und tatsächlich schon fast populistisch und unverantwortlich und völlig unbedarft diese Leute ticken. Das ist doch ein völlig falscher Ansatz, hier die Menschen und die Unternehmen in diesem Land zu entlasten. Also ich lasse es jetzt mal dahingestellt.
Es ist aber genau der Punkt, den natürlich auch die Wähler, um das nochmal zu ergänzen, auch sehen. Und du hast es richtig gesagt, das ist, wir sind die Partei der Wertschöpfung. Und das machen und das sehen wir auch an den Auswertungen der Wahlen, dass im Prinzip die FAZ titelt, wir sind die neue Arbeiterpartei. Ja, diejenigen, die dieses Land am Laufen halten, wie du es richtig gesagt hast, diejenigen, die hier überhaupt noch Steuern bezahlen in diesem Land, die letzten 12 bis 15 Millionen, die das hier im Prinzip alles noch leisten. Und ich denke, das sehen aber auch immer mehr Bürger, dass Repräsentanten im Übrigen der Partei auch von uns das vertreten. Weil ich meine, in der SPD haben sie ja keinen Handwerksmeister, der in der Parteiführung ist. Oder selbst bei den Grünen, wo nur Studienabbrecher und Leute sitzen, die keinen Schul- oder Berufsabschluss oder Studienabschluss vorweisen können. Und die wissen ja gar nicht, von was sie reden. Und diese Repräsentant sehen wir ja gerade, dass sie uns hauptsächlich Mittelständler wählen, Handwerker wählen und auch vor allen Dingen in unsere Partei eintreten. Das erkennen wir ja, dass die sich im Prinzip nur noch von uns repräsentiert fühlen. Und das wird auch eine BSW niemals hinbekommen. Weil da ist immer das große Wort die Umverteilung. Ja, wir nehmen es irgendwo weg, um dann denjenigen zu geben, die von ihrer Sicht aus arm sind oder weniger Geld haben. Erbschaftssteuer ist das gute Beispiel. Man nimmt im Prinzip denjenigen, die ja schon versteuertes Erbe bekommen haben, will man das Erbe wegnehmen und den verteilen, die kein Erbe bekommen. Was ist das eigentlich für eine Logik? Das hat auch mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Ja, also das sind eigentlich Dinge, die gab es nicht mal so krass im Sozialismus. Das gab es nicht mal da.
Und es greift eben das Betriebsvermögen an der Familienunternehmen, die alle pleite gehen würden. Und darum verstehen sie nichts. Ich verspreche, mich kurz zu fassen bei dem nächsten Aspekt, wo wir noch gewonnen haben. Das ist mir sehr wichtig, vor allem bei den jungen Wählern zwischen 16 und 24 Jahre. Da fragt sich jeder, ja, wie kann denn das sein? Warum wählen die jungen Leute plötzlich AfD? Die wählen doch eigentlich links und grün. Ich kann es Ihnen genau erklären, warum die jungen Wähler uns wählen. Zwischen 16 und 24 fallen Schüler rein, es fallen Studenten rein und es fallen Berufsanfänger rein. Diese drei Gruppen fallen in diese Alterskohorte hinein. Und was können die erleben als Schüler? Dass erstmal die Infrastruktur zusammenbricht, dass sie in völlig überforderten Klassen sitzen mit Kindern, mit Teenagern, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, weil unser Land überrannt wurde und jetzt wir nur noch so eine gemischte Gemengelage in den Klassenzimmern haben, wo einfach überhaupt gar keine vernünftige Lehre mehr betrieben wird, die können nicht mehr richtig rechnen, nicht mehr richtig schreiben und so. Also nur noch ein Potpourri von irgendeinem woken linken Mist, den niemand mehr braucht. Darum stürzt Deutschland ja auch weltweit in den PISA-Studien rapide ab, weil wir überhaupt gar nicht mehr die Leute gut ausbilden. Dann geht's weiter an den Universitäten auch, woke links, dann Transgender Studies und Hauptsache mal gegendert. Aber ansonsten kommt da auch nichts mehr raus. Und dann der Berufsanfänger. Dann kommt man aus diesem ganzen System raus, wenn man sich da gerade noch rausretten konnte, möchte mal was arbeiten und dann fliegt einem so ein Lohnzettel entgegen mit einem, sage ich jetzt mal, super geringen Bruttoverdienst, dann noch einen geringeren Nettoverdienst und davon soll ich jetzt die Miete zahlen, davon soll ich jetzt den Sprit zahlen und. Ich meine, da geht ja alles runter. Der Kaufkraftverlust, der ist ja immens. Und das spüren diese jungen Leute, dass diese Politik, die in rosigen Farben verkauft wurde, völlig an der Realität vorbei geht, dieses Land sich auf dem Holzweg befindet und die gerade die junge Generation von Leistungsträgern um ihre Zukunft bringt. Diese jungen Leute werden um ihre Vermögensbildung gebracht. Und das ist etwas, wo man merkt, dass wir als AfD genau diese Zielgruppe bedienen, indem wir Politik für die jungen Menschen machen wollen, damit die auch noch in diesem Land eine gute Perspektive für ihre Zukunft und für ihre Kinder haben.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Herr Kopalla, es sind Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern. Sie wollen als AfD mitregieren, am liebsten natürlich in allen dreien, aber ich denke mal auf jeden Fall in Sachsen, wo Sie selber herkommen. Wie wollen Sie sich einerseits von der CDU abgrenzen, mit welchen Themen, und andererseits aber für die CDU ein möglicher Koalitionspartner sein?
Ja gut, über Koalition spricht man immer nach Wahlen. Ja? Und Frau Weidel hat es ja erst richtig gesagt, der Wählerwille sollte berücksichtigt werden. Und was wir ja die letzten Jahre immer erlebt haben, ist, dass genau das Gegenteil passiert ist. Man hat alles zusammengekehrt, ich sag's mal wirklich so, was noch an Parteienresten übrig war, um Mehrheiten überhaupt zu bekommen, zu gerieren. Das ist ja hier im Bundestag mittlerweile nicht anders. Und wenn man Dreier- oder Viererkoalitionen bildet, um Hauptsache die Brandmauer zur AfD aufzubauen, sie fernzuhalten von der sogenannten Macht und eben, damit aber eigentlich den Wählerwille im Prinzip die rote Karte zeigt. Was wir natürlich wollen, dass es ohne uns keine Politik mehr möglich macht, das heißt, so stark wie möglich zu sein, ist ganz klar. Und deswegen muss für sich und wir für uns natürlich auch jeder Wahlkampf machen. Und ganz klar ist für uns die CDU, vor allem in Sachsen, der Hauptgegner. Wir sehen einen Michael Kretschmer in Sachsen, der im Prinzip als Raubkopierer auftritt. Er hält AfD-Reden, inhaltlich, positionsmäßig, genau wie wir. Er kritisiert die Sanktionspolitik gegenüber Russland, er kritisiert die Kriegsrhetorik gegenüber der Ukraine. Das sind aber genau die Gegensätze, die sein Vorsitzender, er ist stellvertretender CDU-Vorsitzender der Bundes-CDU, hier das Gegenteil behauptet. Also er weiß ganz genau, wie man versucht, hier Wähler zu fischen, aber es sollte und darf ihm eigentlich auch nicht gelingen, weil das Original sind wir. Das sind eigentlich alles bloß vorgeschobene Plattitüden, um die Wahl zu gewinnen, um einige Wähler zu sich zu bekommen. Und diese Alleinstellungsmerkmale habe ich Ihnen gerade genannt, was gerade auch die Sanktionspolitik an, was aber auch Steuer- und Wirtschaftspolitik angeht, Energiekosten, wo wir ganz klar gesagt haben, was passieren muss. Wieder Rückkehr zur Kernenergie, natürlich auch wieder Nord Stream ans Netz bringen. Das sind ja die Dinge, die dazu beigetragen haben, dass die Kosten durch die Decke gegangen ist, dass der Mittelstand erodiert, abwandert. Und gerade auch wir im Osten, in Sachsen, brauchen auch dahingehend eine Sonderwirtschaftszone, die im Übrigen Herr Kretschmer jetzt auch fordert. Das waren immer unsere Positionen. Man kopiert unsere Positionen, um auch natürlich den Osten wieder wirtschaftlich stärker zu machen. Diese Abhängigkeit muss unterbunden werden. Und wir reden jetzt mittlerweile im 35. Jahr nach der Wiedervereinigung fast immer noch über dieselben Probleme. Also es sind jetzt explizite ostdeutsche Probleme, die ich hier nenne. Aber wir sehen ja auch im Westen viele Regionen, die immer mehr abgehangen werden. Also diese Probleme, die es im Osten gibt. Und deswegen ist diese Sensibilisierung im Osten auch deutlich erkennbarer zuerst, kommen aber im Westen auch mit Deindustrialisierung, mit Abwanderung, mit hohen Kosten. Da ist vielleicht die Fettschicht noch etwas dicker. Im Wohlstand und auch vielleicht im Erbe. Aber sie wird im Westen genauso kommen und das passiert auch, dass dort die Wirtschaft abschmiert. Der Osten hat im Prinzip die Warnsignale als erstes gebracht und deshalb werden und hoffe ich, dass das die Wähler erkennen, in Politikwechsel wird es nur mit uns geben.
Lassen Sie uns trotzdem über den Osten vor allem reden, auch wenn die Probleme im Westen nachwachsen, sagen wir mal, aber im Osten sind jetzt nun mal die Wahlen. Sie sagten, ohne uns darf keine Politik gemacht werden. Das heißt nicht generell Mitregierung. Das kann auch heißen, zum Beispiel Sperrminorität über ein Drittel zu haben oder sich, wie das ja in Thüringen in den letzten Jahren schon passiert ist, gegenüber einer Minderheitsregierung immer mal wieder parlamentarische Mehrheiten selbst zu verschaffen. Würden Sie Ihren Kollegen in den Landesverbänden raten, im Zweifel lieber in einer starken Opposition zu sein, als in eine Regierung zu gehen, in der sie Kompromisse machen müssen?
Ja, ich denke, das ist natürlich auch eine Entscheidung der Gesamtpartei. Das ist jetzt nicht eine Entscheidung einzelner Landesverbände, weil das betrifft unsere ganze Amtsprogrammatik und darüber muss man natürlich auch mit dem Bundesvorstand diskutieren und das werden wir auch tun. Am Ende werden solche Entscheidungen aber auch nicht von einzelnen Gremien getroffen, sondern von einem Parteitag. Das ist in allen Parteien so und das wird auch bei uns sein. Ob der Souverän, also auch unsere Mitglieder, unsere Basis das wünscht, wenn es zu Kompromissen kommt, ja, wie sehen die aus? Wo sind wir kompromissbereit oder wo wir sagen, nein, da das ist für uns eine klare rote Linie, da könnten wir niemals mitmachen. Das wäre auch ein Verrat unseren Wählern gegenüber. Also diese Glaubwürdigkeit, die wir uns auch die letzten Jahre aufgebaut haben, die müssen wir und die will ich auch wahren. Und das ist auch die Aufgabe natürlich der Vorsitzenden, das zu berücksichtigen und auch, dass auf Einhaltung natürlich hier geachtet wird. Also ganz klar, wir sind zu Kompromissen bereit, aber wir haben natürlich auch, ich habe ja einige Themen genannt, wie Migration, klare Forderungen, die erfüllt werden müssen. Und da müssen sich als allererstes die anderen Parteien bewegen.
Frau Weidel, lassen Sie uns beim Thema Migration kurz bleiben. Das ist ein Markenkern, wenn man so will, Ihrer Partei. Jetzt ist vor ganz kurzer Zeit ein neues Staatsbürgerschaftsrecht in Kraft getreten, was Einbürgerungen zu einem sehr frühen und sehr schnellen Zeitpunkt ermöglicht. Und sehr viele dieser Ausländer, die in den vergangenen Jahren oft illegal zu uns gekommen sind, sind jedenfalls formal rechtlich Deutsche. Sollen sie das bleiben?
Also dieses Recht, also dieses Gesetz, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, ist ein Anschlag auf unser Land. Dafür gibt es kein Mandat. Diese Regierung hat abgewirtschaftet, sitzt da in den Sesseln mit einer Minorität und peitscht jetzt alles durch. Und das sage ich ganz explizit, das ist ein Anschlag auf unser Land und auf die Zusammensetzung unseres Staatsvolkes, was nicht einfach abgeändert werden darf. Dass wir hier jetzt nicht Berechtigte einbürgern wollen, das ist etwas, das ist skandalös. Ne? Im letzten Jahr wurden rund 200.000 Leute eingebürgert, so viel wie noch nie, hauptsächlich Syrer, Türken und, glaube ich, Iraker. Da wissen wir, wohin die Reise hier geht. Hier geht es nicht mehr um eine qualifizierte Einwanderung in unser Land, sondern um eine Einwanderung von Unqualifizierten illegal über das Asylsystem. Wurde ubiquitär allgegenwärtig gegen deutsches Recht und internationales Recht verstoßen. Die Angela Merkel-Kanzlerschaft hat den Weg geöffnet zu offenen Grenzen, zu einer Illegalität und zu einer Massenzuwanderung. Und die Leute wurden ja auch nie abgeschoben. Das ist in Deutschland im Übrigen, nur zur Erklärung, ist das Ländersache. Und da wird auch sehr deutlich, dieses ganze Geheul jetzt, weil man sich ja wundert, dass die Ausländerkriminalität in diesem Land durch die Decke geht. Überall werden Jugendliche jetzt auch verprügelt, totgetreten. Messerattacken passieren hier täglich. Frauen werden gruppenvergewaltigt. Das ist ein Phänomen, was man nur aus muslimischen Kulturen gegenüber Ungläubigen kennt. Das ist ja eine Entehrung, gehört auch mit zum Dschihad. Das muss man einfach ganz klar so sagen. In Deutschland gab es im letzten Jahr allein täglich 2 Gruppenvergewaltigungen dieses ekelhaften Verbrechens. Und allein hier in Berlin, wir sind ja heute in Berlin und führen dieses Interview, gab es im letzten Jahr 111 Gruppenvergewaltigungen. Da sehen wir einfach, wo die Reise hingeht. Aber muss es doch ganz klar sein, präventiv unsere Grenzen zu sichern. Illegale müssen an unseren Grenzen zurückgewiesen werden. Sie dürfen nicht einreisen. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir brauchen endlich eine stringente Abschiebepraxis. Und die sieht so aus, dass jemand, der hier kein Bleiberecht hat, abgeschoben wird. Straftäter schon 3-mal. Was haben die Leute hier teilweise zu suchen? Wir haben hier auch der Messerstecher von Mannheim, der den jungen Polizisten Rufen Lauer umgebracht hat. Das ist jemand, der gar nicht hier hätte sein dürfen. Das ist ein abgelehnter Asylbewerber, der sich hier frei in einer Parallelgesellschaft offenbar entfalten durfte. Wie alle großen Parallelgesellschaften. Dafür muss man nicht sonderlich schlau sein. Wenn diese Personengruppen nun mal massenhaft in das Land hineinströmen, dann bilden sie Parallelgesellschaften und können sich dort völlig frei wie ein Fisch im Wasser bewegen. Und das darf einfach nicht sein. Und darum müssen diese Leute dahin zurückkehren, wo sie hergekommen sind. So, Straftäter sowieso. Und was wir auch brauchen, ist einfach eine qualifizierte Zuwanderung. Wenn wir sie überhaupt brauchen, wenn wir unsere Leute selbst vernünftig ausbilden würden, es wird ja alles nicht mehr gemacht, dann könnte man auch das sich anschauen, wo dort die Balance ist. Aber Deutschland hat hier alles über Bord geworfen. Das soll hier umgebaut werden nach einer komplett linken, woken-grünen Kultur, dass man hier so ein Multikulti hat mit verschiedenen Sprachen. Die Leute kennen sich nicht mehr, sprechen nicht mehr miteinander, sagen nicht mehr guten Tag. Dann haben wir einen Zustrom aus archaischen Kulturkreisen, wo das Faustrecht gilt. Das gehört alles mit dazu. Und das ist natürlich auch die Ursache, dass uns die polizeiliche Kriminalstatistik durch die Decke geht. Die Leute können sich doch hier überhaupt gar nicht mehr frei bewegen. Jetzt in Bad Oeynhausen, wie dieser junge 20-Jährige auf der Rückkehr, Bad Oeynhausen, das ist ja in der Nähe da, wo ich herkomme, ich bin so schockiert, also Sie merken das auch, wie der 20-Jährige von der Abiturfeier seiner Schwester durch den Park gelaufen ist und wird dann von einer 10-köpfigen Gruppe von Ausländern und Migranten da zusammengetreten und er ist tot, er ist gestorben. Ich meine, was ist das, was hier mit der einheimischen Bevölkerung gemacht wird? Was wird hier eigentlich auf die Menschen in diesem Land losgelassen? Und das ist etwas, das kann ich Ihnen sagen, sobald die AfD in der Regierung sitzt, wird das von heute auf morgen abgestellt. Wir werden uns von diesen Leuten rigoros trennen. Und wir werden das Einbürgerungsrecht so abändern, dass Menschen nur mit einer einwandfreien Biografie hier eingebürgert werden können, die Sprache sprechen, sich mit uns identifizieren können, sich positiv in unsere Gesellschaft einbringen, in den Arbeitsmarkt voll integriert sind und mindestens 10 Jahre keine Sozialhilfe bezogen haben oder irgendwie irgendwas. So, und damit ist das Ganze abgestellt. Und was wir auch machen werden ist, wir stellen den Pull-Faktor ab. Wir stellen von Geld auf Sachleistung um. Bumm. Und dann ist auch diese ganze Attraktivität von unserem Land hört ein für alle Mal aus. Und das ist etwas, was wir als verantwortungsvolle Politiker unserem Land schuldig sind. Und darum frage ich mich, wieso etwas, was hier praktiziert wird von dieser Laientheatergruppe da in der Regierung, das ist das Unverantwortlichste, was je in einem Land praktiziert wurde, dieser Woke-Zirkus dort. Und das müssen wir sofort abstellen.
Sie haben selbst gesagt, das Thema ergreift Sie auch emotional, insbesondere das, was
wenn in junge Menschen sterben, wenn Menschen sterben und nur nicht mal gefasst werden. In dem Fall von Bad Oeynhausen, Entschuldigung, dass ich da nochmal einhake. Im Fall von Bad Oeynhausen sind die Täter nicht mal gefasst und da gibt es Gruppenvergewaltigung und dann werden diese Vergewaltiger bei uns in diesem wunderbaren Rechtsstaat einfach auf den freien Fuß gesetzt. Wie kann das sein, dass diese Leute überhaupt bei uns frei rumlaufen und überhaupt bei uns im Land sind? Da muss man doch rigoros durchgreifen. Aber es fängt an der Grenzsicherung an. Diese Menschen dürften nicht hier sein. Und das ist das grundsätzliche Problem, was wir haben. Wir haben als AfD das Problem erkannt. Und wir werden das sofort abstellen, wenn wir Regierungsverantwortung haben. Wir drehen das Rad radikal zurück. Und radikal im Sinne von eine radikale Wiederherstellung von Recht und Ordnung und Disziplin und Ordnungssinn in diesem Land.
Sie haben eben einen Begriff nicht verwendet, nämlich Remigration. Wie stehen Sie dazu?
Remigration ist eigentlich der Begriff zur Wiederherstellung von Recht und Gesetz. Und was ich darunter verstehe, das habe ich gerade dargestellt. Man kann dazu auch Remigration sagen. Das wird ja auch so definiert, dass wir Menschen, die hier keine Bleibeperspektive haben und auch kein Bleiberecht und eigentlich hier überhaupt gar nicht sein dürfen, zurückgeführt werden müssen. Das ist völlig klar. Ich nenne es Abschiebung, andere nennen es Remigration.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Aller verwenden Sie den Begriff Remigration und was bedeutet der inhaltlich?
Nun gut, die inhaltliche Definition haben wir ja gerade gehört. Also ich kann es genauso unterstreichen. Man muss natürlich auch den Begriff, wenn man ihn verwendet als Remigration, auch permanent dann erklären. Ja, viele wissen damit nicht, was anzufangen. Und ich denke, wenn man mit Rückführung, das ist der ursprüngliche Begriff, den wir als Partei im Übrigen auch in vielen Parteiprogramm, aber auch in vielen Anträgen, die wir im Bundestag gestellt haben, dann ist er eigentlich einleuchtender und eine grundsätzliche Abschiebepraxis und auch ja, diejenigen, die in diesem Land, Frau Weidel hat es ja richtig gesagt hat, hier nichts zu suchen haben, auch endlich mal durchgesetzt werden. Ich denke, damit ist alles gesagt und für viele eigentlich auch erläuterbar. Wie man das jetzt nun als einzelnen Begriff hin und her schiebt, das macht ja an der Sache und ändert an der Ausrichtung unserer Partei, unseres Programms, was im Übrigen in Fachausschüssen und in der Bundesprogrammkommission, aber auch in den Ausschüssen des Bundestages entschieden wird. Ich denke mal, das ist einleuchtend. Das ist unsere Programmatik. Hier wird sie gemacht.
Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Und ja, ich kann Ihnen das Thema nicht ganz ersparen. Als wir vorhin...
Ich kann mir gar nicht denken, worum es jetzt geht.
Welche Fraktionen werden Sie denn haben im EU-Parlament? Oder werden Sie überhaupt eine haben?
Es ist viel in Bewegung. Also diese Fraktion der Souveränisten, die gerade rumgeistert, ist natürlich völliger Quark gewesen. Das ist eine Ente.
Und also das war nie geplant, höre ich daraus, oder?
Nein, also eine Fraktion mit diesem Namen und auch mit der Zusammensetzung, wie man dort kolportierte, das war nicht geplant. Unsere Delegation ist mit vielen im Austausch. Und es ist sehr viel Bewegung drin und das wird noch anhalten. Ich glaube, wir haben eine gute Perspektive, eine gute Fraktion zusammen zu schmieden. Allein schon durch den Zusammenschluss von Le Pen und Orban, möglicherweise in einer Neugründung, einer neuen Fraktion, kann man sich beispielsweise auch mit verbliebenen Ideepartnern nochmal unterhalten. Also das halte ich alles nicht für ausgeschlossen. Es gibt viele Optionen, aber wir werden definitiv keine faulen Kompromisse schließen. Wir gehen sehr, sehr selbstbewusst in diese Verhandlungen rein und werden uns aber auch nicht irgendwelchen verstrahlten Rechtsnationalisten anderer Länder ans Bein binden, für die in Deutschland eigentlich eine Unvereinbarkeit gelten würde. Das wird auf keinen Fall passieren. Da muss ich Ihnen sagen, und da wird Herr Kropala das Gleiche sagen, da bleiben wir dann lieber alleine ein paar Jahre und sondieren weiter und werden uns aber dann seriöse Partner dann auch suchen. Sollte das jetzt nicht klappen, aber ich bin eigentlich noch recht zuversichtlich, dass wir da was Gutes hinbekommen.
Es gab, oder dieser Wahlkampf war überschattet natürlich von harten politischen Angriffen auf Sie, insbesondere auf die Position oder auf die Person des Spitzenkandidaten, die ja am Anfang, ich rede jetzt nicht von Interviews, die er gegeben hat, sondern vom Anfang, eigentlich darum kreisten, um einen Geheimagenten, der ihn offenbar irgendwie ins Vorzimmer gesetzt wurde. Und korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt falsch liege, bereits zu diesem Zeitpunkt war ja die Entscheidung, ihn als Spitzenkandidat nicht abzusetzen, aber doch aus dem Wahlkampf erstmal zurückzuziehen. Wenn Sie das in der Rückschau betrachten, war das vielleicht auch so etwas wie eine Art Schuldeingeständnis? Haben Sie da dem politischen Gegner vielleicht zu viel auch an Fläche angeboten?
Ja, das würde ich so nicht sehen. Erstmal muss man ja nochmal einordnen, und das ist eigentlich auch gut, dass man jetzt die Möglichkeit dazu nochmal hat. Es wurde jetzt Druck aufgebaut, den Kandidaten zurückzuziehen, oder wir hätten die Vorsitzenden, den Vorwurf gibt es ja auch, wir hätten den Kandidaten zurückgezogen. Das ist ja mitnichten der Fall. Und die Erklärung von Maximilian Krah ist ja da auch selbstredend. Er hat selbst gesagt, er zieht sich aus dem Europawahlkampf bis zum Wahltermin zurück, weil er merkte, es dreht sich in diesem Wahlkampf nur um ihn als Person, auch um die Erklärungen permanent der Mitarbeiter. Und der Vorwurf nochmal oft auch den Mitarbeiter betreffend, dafür kann er nichts. Und das haben wir auch immer deutlich gemacht, weil im Endeffekt ja auch da mittlerweile ja von einem Doppelagenten auszugehen ist, der sogar dem Verfassungsschutz schon seit 10 Jahren bekannt war und auch dem zugeliefert hat und er als Abgeordneter auch darüber nicht informiert wurde. Also das war die Entscheidung von Maximilian Krah selbst, weil es eben nur um seine Person ging und die Themen, die Inhalte des Wahlkampfes überhaupt keine Rolle mehr spielten. Und ich denke, im Nachhinein war es trotzdem richtig gewesen. Das war seine Entscheidung. Natürlich auch mit Absprache des Bundesvorstandes. Er war ja zu dieser Zeit auch noch Mitglied des Bundesvorstandes. Deswegen ist diesem auch natürlich Rechnung zu tragen. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
Lassen Sie mich trotzdem nochmal nachhaken. Während des Wahlkampfes in Österreich gab es ja die Affäre Lena Schilling, das heißt die Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen, die unter anderem deshalb in den Medien war, weil sie privat Hass auf ihre eigene, sie war damals nicht Mitglied im Übrigen, Hass auf ihre eigene Partei zum Ausdruck gebracht hat. Und trotzdem gab es bei diesen österreichischen Grünen keine Distanzierung in der Öffentlichkeit voneinander. Man hat zusammengestanden. Ist es vielleicht etwas, was Sie von Linken oder von Grünen lernen können, dass man gegenüber den Medien oder gegenüber der Öffentlichkeit im Zweifel wie Pech und Schwefel zusammenhalten muss?
Also ich glaube, dass die AfD viel aus diesem Fall gelernt hat. Also von der Aufstellung der Spitzenkandidaten bis zum Wahlkampf, durch den Wahlkampf durch, der, ich denke mal auch aus Maximilian Grass Sicht, suboptimal gelaufen ist, um es noch freundlich auszudrücken. Und viele Probleme waren dort auch hausgemacht. Und damit muss man sich auseinandersetzen und damit muss man sich auch also selbstkritisch auch auseinandersetzen. Und an den Fehlern muss man sich messen lassen. So, und das würde ich ganz nüchtern betrachten. Ich finde, ja, es wurden Fehler gemacht. Ich glaube aber auch, dass die Lernkurve und das Lernpotenzial daraus, was passiert ist, das Ganze hat ja auch eine Genese, es geht ja viel weiter zurück, dass man daraus auch Lehren ziehen konnte und das nächste Mal sehr genau hinschaut, was man tut.
Sie haben jüngst eine Wette verloren, haben Sie mir am Anfang gesagt. Ich provoziere mal eine weitere Wette und mal sehen, wer sie gewinnt, wenn sie denn überhaupt gegeneinander wettet. Ja. Wo gibt es den ersten blauen Ministerpräsidenten? In Potsdam, in Erfurt oder in Dresden?
Ja gut, also die Wetten schließe ich eigentlich nur ab, wenn ich weiß, dass ich sie gewinne. Obwohl ich die letzte verloren habe.
Oh, ist jetzt gefährlich.
Ja, ich weiß, ja. Genau.
Ja, es ist jetzt gefährlich.
Ja, richtig.
Das würde ich jetzt auch abschließen, wenn du sie nie gewinnst, aber das...
Ja.
Ja.
Tja, also wenn eher Sachsen, ne?
Ich sag mal ganz ehrlich, es ist egal. Es wird irgendwann passieren, so sehe ich's. Ja, und wenn nicht dieses Jahr, dann im nächstes oder übernächstes.
Also ich dachte jetzt so in diesem Jahr. Also
ja,
ich meine,
man kann das natürlich auch auf dieses Jahr beziehen.
Klar,
ja. Wir wünschen uns das alle. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, das muss man auch ehrlicherweise so sagen, weil um sowas wettet man eigentlich auch nicht. Wir wollen ein bisschen die Seriosität doch wahren.
Ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, ein bisschen Spaß. Wir können ja über Prozente wetten, aber nein. Will ich jetzt auch nicht. Fangen wir jetzt nicht erst an. Aber
also,
ich sag mal so, insgesamt wird es irgendwann passieren. Vielleicht ja, vielleicht ist es dieses Jahr möglich. Wir würden uns alle freuen, es wäre der nächste Schritt für uns, ist ein erwartbarer Schritt, der irgendwann sowieso kommen wird. Also von daher, auch was man gegen uns aufbaut, und da möchte ich nochmal zurückgehen, auch vielleicht auf die Probleme, die es im Europawahlkampf natürlich gegeben hat. Und ich muss da Alice Weidel absolut recht gehen. Auch wir machen uns natürlich Gedanken, auch wir lernen daraus, aber es wird auch ein Stück weit zu unserer Professionalisierung, und da sehe ich das Positive wieder, was kommt, wird es beitragen, weil man natürlich auch im Vorfeld eines Wahlkampfes, auch so eines Wahlkampfes, eine Gefahrenanalyse anders gestalten wird und auch machen muss. Und da waren wir vielleicht in manchen Punkten selbstkritisch auch ein bisschen blauäugig. Ja, und das hoffe ich, werden wir in Zukunft abstellen können. Aber nichtsdestotrotz heißt das für uns, dass wir aber natürlich als Partei weiter zusammenstehen. Und Maximilian Krah, ich will das nochmal betonen, ist und bleibt weiter Mitglied unserer Partei. Ja, und auch er hat natürlich, und das wird auch die neue Delegation oder Gruppe oder auch vielleicht Fraktion, kann das jederzeit entscheiden, auch Maximilian Krah wieder in diese Fraktion oder Delegation aufzunehmen. Aber das liegt auch ein Stück weit an ihm selbst. So ehrlich müssen wir auch sein, und dazu hat er auch Gelegenheit.
Bleibt die AfD ein gieriger Haufen?
Also vielleicht, um so ein bisschen im Bild des Fußballs zu bleiben. Ich weiß, ich wage mich da jetzt auf extrem dünnes Eis, wenn ich anfange, über Fußball zu reden. Aber ich glaube, die Aufgabe eines Trainers ist, dass er Entscheidungen treffen muss. Und natürlich ist es unangenehm, wenn man jemanden auf die Bank setzen muss. Für den Spieler selbst, vielleicht wird die Entscheidung teilweise nicht verstanden. Aber der Spieler kann auch wieder zurückkehren. Das ist auch alles offen. Aber die Entscheidung trifft der Trainer. Und kassiert dafür natürlich auch Kritik. Aber ich denke mal, dass das einfach mit zum politischen Geschäft gehört und auch zu unserer Verantwortung und Aufgabe, dort auch gute Trainer zu sein.
Ja, vielleicht ergänzend, wenn wir beim Fußball oder bei diesem Bild des Fußballs sind.
Mach du, ja.
Aber auch der Trainer kann im Endeffekt nur glänzen, wenn er eine gute Mannschaft hat. Also auch das gehört dazu. Und eine Mannschaft heißt, man muss auch mannschaftsdienlich sein. Ich sage das immer so aus der Position auch der Sprecher heraus, sehe ich mich so ein Stück weit als der alte Libero. Heute würde man sagen Sechser. Ich will jetzt nicht in die Taktik gehen der Fußballvereine. Es können nicht alle Tore schießen. Man muss mannschaftsdienlich arbeiten. Und das ist auch ein Stück weit, wo ich zum Anfang unseres Interviews komme, zur Doppelspitze oder auch zur Parteiführung. Wo ich nicht den Neidfaktor habe, der macht's besser oder Alice Weidel ist häufiger auf dem Cover einer Zeitung. Diese Fragen bekomme ich ja, um diesen Neid zu schüren. Das sind für mich nicht die Prämissen, die an erster Stelle stehen. Weil ich immer für das Land arbeite, dann kommt die Partei und dann kommt die Person. Und wenn das auch unsere Protagonisten, das machen viele in den Ländern, wir haben viele gute Landesvorsitzende, die das mittlerweile für sich auch verinnerlicht haben, mit berücksichtigen, dann trägt das doch zu dem Erfolg der ganzen Partei bei. Und dann haben wir nicht nur diese Ergebnisse, die wir toll finden im Osten, sondern wir haben die auch im Westen. Und das will ich eigentlich auch als Vertreter des Ostens. Ich möchte auch, dass wir Direktkandidaten und Direktwahlkreise im Westen gewinnen. Und dass wir irgendwann davon sprechen, nicht wer ist der erste Ministerpräsident in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg, wer ist der nächste in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen. Das muss doch perspektivisch auch unser Ziel sein. Und dazu müssen wir und will ich auch beitragen. Und ich denke, das muss die Zielsetzung für uns alle sein. Und dann haben wir eine Mannschaft mit Frauen und Männern und auch natürlich dem Trainer, wo aber auch die Hierarchien eingehalten und respektiert und akzeptiert werden, was übrigens immer mehr Mitglieder und Parteifreunde von uns erwarten.
Die Spielregeln.
Und die Spielregeln, richtig. Ja, und natürlich denke ich, ist das ein Punkt, der in der Partei nach 11 Jahren auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dieser gärige Haufen. Der sind wir nicht mehr. Das muss man, sage ich ganz deutlich. Natürlich gibt es immer wieder Diskussionsbedarf, aber immer mehr merken wir, dass die Mitglieder, aber auch immer mehr Mandatsträger und auch Protagonisten in den Gliederungen Disziplin einfordern, weil Disziplin am Ende auch uns den Erfolg bringt. Und das wird auch vom Wähler gutiert.
Und wir sind gespannt auf die Abschlusstabelle. Erstmal in Brandenburg, Thüringen und Sachsen und dann im Bundestag und in anderen Bundesländern. Das war das erste Doppelinterview. Nein, ich strapaziere es jetzt nicht und sage mit den beiden Trainern, mit den beiden Vorsitzenden der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla. Herzlichen Dank für dieses interessante, aufschlussreiche Gespräch.
Sehr
und
gern.
Ich denke, wir werden es fortsetzen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.